Radio Rebell. Podcast Archiv. Zur Sendung vom 26. Juli 2018. Thema und Überschrift: Zum 75. Geburtstag Mick Jagger als Inbegriff des ebenso exaltierten wie charismatischen Rockstars.
Hi, this is Mick Jagger.
Und um ihn geht es in der folgenden Stunde aus Anlass seines 75. Geburtstages. Am 26. Juli 1943 wurde Michael Philip Jagger, genannt Mick, in Dartford in der Grafschaft Kent im Südosten Englands geboren. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einem Geburtstagsprogramm zu Ehren von Mick Jagger, dem großen Zampano des Rock'n'Roll Entertainments, der seit über einem halben Jahrhundert als Inbegriff des ebenso exaltierten wie charismatischen Rockstars gilt. Kein anderer Rocksänger kann sich mit ihm vergleichen, was Popularität, Erfolg und Professionalität über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren angeht. Es gab und gibt unbestreitbar andere große, charismatische Frontmänner und Leadsänger herausragende Rockbands. Jim Morrison von The Doors, Freddie Mercury von Queen, Robert Plant von Led Zeppelin, Ozzy Osbourne von Black Sabbath, Bono von U2, Axl Rose von Guns N' Roses, Michael Stipe von R.E.M., Kurt Cobain von Nirvana und andere. Und doch werden sie alle überragt, was Dominanz über die Jahrzehnte angeht, von Mick Jagger. Doch er ist nicht nur ein exaltierter Rocksänger mit rührender Stimme und aufreizender Show, er verkörpert auch Persönlichkeit und steht für eine bestimmte Haltung. Im Juli 2017 veröffentlichte er zwei Solo-Titel, Gotta Get a Grip und England Lost, die konkret auf die politischen Probleme Englands in Zeiten von Brexit und Terrorismusbedrohung Bezug nahmen. Grundtenor: Wir haben eine Menge ungelöster Probleme. Aber die Botschaft seines Songs Gotta Get a Grip sei, so wurde Mick Jagger von seiner Plattenfirma zitiert, dass man trotz aller Unsicherheiten und Probleme sein Leben weiterleben und sich selbst treu bleiben müsse. Ist das womöglich mehr als nur ein Gemeinplatz? Politische Instabilität der letzten Jahre, den Terror des sogenannten Islamischen Staates, Fake News und Big Data, all das spricht der Solo-Song Gotta Get a Grip von Mick Jagger an, erschienen im Juli 2017. Dies ist der aktuellste Song von Mick Jagger, im April letzten Jahres von ihm alleine geschrieben. Sein erster Song, den er gemeinsam mit seinem knapp 5 Monate jüngeren, ebenfalls in Dartford geborenen Musikpartner Keith Richards schrieb, erschien im Juni 1964 als die zweite Single der Rolling Stones. Diese Eigenkomposition Tell Me unterschied sich in ihrem balladesk angelegten Popcharakter deutlich vom US-amerikanischen Rhythm and Blues-Stil, dem sich die Stones in ihrer Anfangszeit verschrieben hatten. Die Rückseite der Single war dann auch wieder typischerweise eine blues-orientierte Coverversion des Willie Dixon-Titels I Just Wanna Make Love to You. Doch Tell Me You're Coming Back ähnelte im Stil vergleichbaren Songs der Beatles und anderer Beatbands jener Zeit. Mick Jaggers Songtext beschwört die Geliebte, wieder zu ihm zurückzukommen. Ich warte, dass die Tage vergehen, ich sehne mich, dass die Nacht verstreicht, ich höre ein Klopfen an der Tür, das nicht kommt, ich höre das Telefon, das nicht klingelt. Du musst mir sagen, dass du zurückkommst zu mir.
again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me.
Tell Me You're Coming Back, Mick Jaggers erstes Werk als Songtexter, erschien nicht nur als Single, sondern auch als Bestandteil des Debütalbums The Rolling Stones, das im Frühjahr 1964 veröffentlicht wurde. 54 Jahre später sind die Stones immer noch präsent und als Liveband fast erfolgreicher denn je. Was die Langlebigkeit betrifft, lassen Mick Jagger und die Stones alle Rivalen weit hinter sich, schrieb der Mick Jagger-Biograf Philip Norman. Und weiter: Die Beatles existierten als internationale Liveband gerade mal 3 Jahre und nur 9 insgesamt, wenn man die 2 abzieht, die sie mit erbittertem Trennungsstreit verbrachten. Andere 60er-Jahre-Bands der ersten Garde wie Led Zeppelin, Pink Floyd und The Who drifteten, wenn sie nicht von Alkohol oder Drogen auseinandergerissen wurden, im Laufe der Zeit in verschiedene Richtungen und formierten sich dann neu. Die tödliche Langeweile, die sie empfanden, wenn sie immer wieder mit den alten Leuten die alten Titel spielten, wurde durch eine ansehnliche Entlohnung gemildert. Nur die Stones, dem Anschein nach einst die flatterhaftesten von allen, rollten weiter von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, dann von einem Jahrhundert ins nächste. Sie überstanden den spektakulären Tod eines Mitglieds und die Verbitterung und Resignation von 2 anderen, sowie interne Intrigen, vor denen die Medicis den Hut gezogen hätten. Sie ließen Generationen von Ehefrauen und Geliebten hinter sich, überdauerten 2 Manager, 9 britische Premierminister und die gleiche Zahl amerikanischer Präsidenten. Sie waren immun gegen wechselnde musikalische Modeerscheinungen, Geschlechterpolitik und soziale Normen und umgeben sich noch als Mit-70-Jährige mit demselben schwefligen Hauch der Verruchtheit und Rebellion wie in ihren 20ern. Die Beatles verkörpern ewigen Charme, die Stones ewige Provokation.
I was standing by the river where the deep water flows. I was talking with a stranger about times long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was funny. I was charming, I was out there. Tell me how love changed.
Stones Live 1998 aus dem Album No Security, Live from the Bridges to Babylon Tour mit dem Titel Out of Control, in dessen Text Mick Jagger den Ich-Erzähler über sich selbst sagen lässt: Ich war jung, war närrisch, war wütend, war eitel, war charmant und hatte Glück. Sag mir, wie ich mich verändert habe. Jetzt bin ich außer Kontrolle. Der Song, der mit Sicherheit einen autobiografischen Hintergrund hat und auch zur Playlist der aktuellen No Filter Tour gehörte, spricht im Text einiges an, was in Mick Jagger Texten immer wieder anklingt. Probleme mit der gesellschaftlichen Situation, mit sich selbst und mit den Girls. Unvorhergesehene Veränderungen im Verhalten des Gegenübers, der Geliebten und erst recht von sich selbst. Im Text taucht die Zeile auf The Girls in the Doorway, eine Steilvorlage zum Titel seines Soloalbums von 2001, Goddess in the Doorway. Da ist eine Göttin im Torweg und fragt, wie viel ich aushalte. Und es sieht so aus, als würde sie auf mich zukommen, singt er im Titelstück. In seinem Leben sind schon einige Göttinnen auf ihn zugekommen und nicht nur er, auch diese Göttinnen mussten einiges mit ihm aushalten. Eine der ersten Göttinnen, auf die er sich intensiv einließ, war Marion Faithfull. Das Heroin hatte sie getrennt. Micks nächste Göttin war 1969 die Sängerin Marsha Hunt, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Zwischendurch hatte er Affären unter anderem mit der französischen Schauspielerin Nathalie Delon und der deutschen Kommunardin Uschi Obermeier. 1971 heiratete er in Saint-Tropez die schöne Bianca Perez aus Nicaragua. Der Legende nach, so schrieb der Jagger-Biograf Philip Norman, verliebte sich Mick in Bianca, weil sie genauso aussah wie er. Daraus wurde ein moderner Narziss-Mythos. Das begehrteste Geschöpf der Welt, verzückt von dem Gedanken, mit sich selbst ins Bett zu gehen. Zitat Ende. Ein verwegener Gedanke und eine nicht belegbare Unterstellung. Mitte der 70er Jahre begann seine Liaison mit Jerry Hall, die er 1990 heiratete, mit der er 4 gemeinsame Kinder hat. Von Jerry Hall, die sich mit seinem Fremdgehen mehr oder weniger arrangiert hatte, stammt der Satz, er sei ein toller Mann, aber ein furchtbarer Ehemann. Sie ließ sich 1999 scheiden, als ein brasilianisches Model einen Sohn von ihm bekam. Die nächste Göttin war ab 2001 die Modedesignerin Lauren Scott, die 2014 Suizid verübte, nicht wegen Mick Jagger, sondern offenbar wegen des finanziellen Desasters ihrer eigenen Modefirma. 2016 wurde Mick Jagger im Alter von 73 Jahren zum 8. Mal Vater. Mutter seines jüngsten Sohnes ist die 44 Jahre jüngere amerikanische Balletttänzerin Melanie Hambrick. Als Mick Jaggers zweite Tochter heiratete, soll sie ihren Vater gebeten haben, bei der Hochzeit nicht mit einer Frau aufzukreuzen, die jünger sei als sie selbst. As the rain lashes down and the stars can't be found, I will hold my head high and just gaze at the sky. I was under your spell. You chopped me to hell. But don't call me up if you wanna cry, 'cause I might let you down. And don't call me up if you want some light, 'cause I might let you down. Don't call me up, I might let you down, singt Mick Jagger und schießt Giftpfeile auf sie ab. Sie hatte ihn fallen gelassen, jetzt bellt er zurück. Ruf mich nicht an, wenn's dir schlecht geht, ich könnte dich hängen lassen. Diese Ballade über verletzten Stolz mit der Ankündigung einer Verweigerung von Hilfe hatte Mick Jagger über die Trennung von seiner zweiten Frau Jerry Hall für sein Soloalbum Goddess in the Doorway von 2001 geschrieben. Der Song mit ausgeprägter Ohrwurm-Melodie und dick aufgetragenem Streicherarrangement enthält in der Schlussphase auch ein Slide-Gitarren-Solo, das Mick Jagger selbst gespielt hatte. Als Gitarrist ist er handwerklich gesehen gar nicht mal so schlecht, kommt aber bei den Stones nur selten zum Zuge, da ist die Gitarristenkonkurrenz ja auch sehr groß. Mit Interesse und Erstaunen wurde nach der Veröffentlichung des Soloalbums Goddess in the Doorway konstatiert, dass der frühere Sympathisant des Teufels für seine Verhältnisse recht häufig das Wort Gott im singenden Munde führte, wobei allerdings die Göttin in der Titelüberschrift dies wieder relativierte. Doch religiös klingende Worte und spirituelle Themen fanden sich häufiger als sonst in den Texten von Mick Jagger. Auf die Frage, ob er denn bei seinem dicht gedrängten Terminkalender überhaupt Zeit für Spiritualität habe, antwortete Mick Jagger:
I think that everyone has a spiritual side. It's very hard, I think, in today's life. Everyone's so busy and you can't really have a spiritual side or let in that side of you. And until you have some quiet and a little bit of repose. I don't mean to say you have to go to a monastery for months, but you have to have some sort of repose and quiet before that side of you will come alive. And I think that's very difficult because most people just get up in the morning and rush and clean your teeth and you're straight off to work. You know, you don't have any time for anything. You come to the end of the day just exhausted. And so our life now is very fast and always in communication with other people. You never stop, you know. You're always available, everyone's available in every kind of conceivable way. So there's very little time to let in this kind of influence.
Ich glaube, jeder hat eine spirituelle Seite, aber es ist schwer heutzutage in all der Geschäftigkeit diese Seite zu leben. Es geht nicht ohne Ruhe und ohne Zeit dafür zu haben. Ich sage nicht, dass man monatelang in ein Kloster gehen soll, aber man muss dem Raum und Zeit geben, damit die spirituelle Seite zum Leben erweckt wird. Und das ist äußerst schwierig, wenn man früh am Morgen raus muss, schnell die Zähne putzen und dann zur Arbeit gehen muss. Man hat jede Zeit für alles Mögliche und am Ende des Tages ist man erschöpft. Unser Leben ist sehr hektisch. Man ist ständig in Kommunikation mit Leuten, ist ständig und überall erreichbar. Da gibt es also nur sehr wenig Zeit, diese Art von Einfluss an sich heranzulassen. Im Song Joy singt Mick Jagger: Ich fuhr durch die Wüste und saß in einem Jeep. Ich suchte nach Buddha und sah Jesus Christus. Er lächelte, zuckte mit den Achseln, zündete sich eine Zigarette an und sagte: Jump for Joy. Diesen Song Joy sang Mick Jagger gemeinsam mit dem Rockprediger Bono. Wie erklärt sich Jaggers verstärktes Interesse an spirituellen Themen?
I think I've touched on these things before. I've done songs with religious motifs.
Ich denke, ich war mit diesen Themen schon oft in Berührung, habe einige Songs für die Rolling Stones mit religiösen Motiven geschrieben. Und niemand will bestimmte Teile seines Lebens aussparen. Und gerade wenn man ein Soloalbum macht, sollen alle Bereiche des eigenen Lebens zur Sprache kommen, also kommt die spirituelle Seite von ganz alleine zum Vorschein. Aber das Problem mit der Spiritualität ist, darüber zu schreiben fällt nicht leicht. Das sind sehr abstrakte Ideen, die schwer zu fassen sind. Und dazu kommt, dass sie nicht notwendigerweise in ein musikalisches Format passen. Das ist ein heikles Thema. So versuchte ich im Song Joy oder auch in ein paar anderen Songs das Thema etwas konkreter zu fassen. Der Song Joy hat etwas von einem Gospel-Song, aber das ist mehr ein Rock-Gospel. Und als ich den Song aufnahm, dachte ich, dieser Song könnte zu Bono passen, zu dem, was er vertritt. Er schreibt ähnliche Songs, nicht im religiösen Sinne, mehr in einem mystischen Sinne. Es geht ja nicht um eine bestimmte Art von Religion, sondern um eine Art Naturmystik.
That would be the song that I would like to ask Bono to sing a bit on, because I thought it would suit him. I think it would suit his style very much and suit his, you know, he has a way of doing those similar kind of songs. I mean, not religious, they're sort of mystical without being religious of any particular kind. They're more of a mysticism of nature rather than a strict religious song.
I was drowning in the darkness as I drove down to the sea.
Dieser Rock-Gospel-Joy enthält leider ein fast unverzeihlich dröges Riff-Klischee im Mittelteil. Und dass der Gospelchor nach den Les Humphreys-Singers klingt, das sagt auch schon eine Menge aus. Kommt da wirklich Freude auf beim Anhören dieses Songs Joy? Pete Townsend spielte hier Gitarre und Bono war der vokale Duettpartner. Und Mick Jagger jubilierte inbrünstig wie selten, den Blick himmelwärts gerichtet, als wäre ihm die heilige Jungfrau persönlich erschienen. Ich schaute zum Berg hinauf und das Licht ergoss sich über mich. Meine Seele ist wie ein Rubin, doch ich warf sie in den Staub. Jetzt bluten meine Hände vom Wühlen im Dreck. Und ich schaue hinauf in den Himmel und ein Licht fällt auf mein Gesicht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in den Stand der Gnade kommen könnte. Erstaunliche Worte singt Mick Jagger hier im Song Joy. Über das gospelnde Duett mit Bono hagelte es hämische Bemerkungen. Hier würden sich zwei Egomanen in ihrer Selbstverliebtheit gegenseitig übertreffen. Und ein Kritiker drückte seine Meinung in Anlehnung an das U2-Album Achtung Baby von 1991 leicht abgewandelt so aus: Verachtung Baby. Zwei Superstars in der Freude vereint, was allerdings nicht allen Kritikern viel Freude bereitet hat. Der Song Joy ist wahrlich keine kompositorische Glanztat, ist enthalten im Soloalbum des Stones-Bosses Goddess in the Doorway aus dem Jahre 2001. Schuster, bleib bei deinen Leisten. In diesem Sinne konnte man so manche herbe Kritik von Musikjournalisten und von Stones-Fans verstehen, die sich negativ über das Soloalbum äußerten. Die Blues-Gemeinde unter den Hardcore-Fans von Mick Jagger und den Stones begrüßten dagegen einhellig das 23. Studioalbum der Stones, Blue and Lonesome, das ausschließlich Coverversionen von jahrzehntealten Blues-Titeln aus der Schreibe von Little Walter, Willie Dixon, Memphis Slim, Howlin' Wolf und anderen enthielt. Das Album wurde als Rückbesinnung auf die Wurzeln gefeiert und kletterte 2016 sogar an die Spitze der deutschen CD-Charts. Nicht was sie spielen ist die Sensation, sondern wie sie es spielen, so lautete die fast einhellige Meinung der Kritik. Und Mick Jagger wurde für sein exzellentes Mundharmonikaspiel gerühmt. Jaggers Gesang, so schrieb der deutsche Rolling Stone, bleibe erfreulich arm an Manierismen, wirke nie gepresst oder gehetzt. Herausragend ist Jimmy Reeds romantischer Song Little Rain dank Jaggers weicher Stimmfärbung. A little rain falling. Stones in ihrem Element im klassischen Rhythm and Blues zelebriert in ihrem Coveralbum Blue and Lonesome ihrem bislang letzten Studioalbum von 2016. Die beiden musikalischen Brüder im Geiste des Blues, Mick Jagger und Keith Richards, sind seit Anbeginn aller Zeiten die kreative Keimzelle, aber auch die schlimmsten Streithähne bei den Stones. Schlagzeuger Charlie Watts sagt in einem Interview über die emotionalen Probleme und über die Spannungen in der Band: Die beiden hauptsächlich Verdächtigen lebten praktisch zusammen, als sie noch Kinder waren. Sie lebten auf der gleichen Straße, nur ein Stück voneinander entfernt. Das ist der Kern des Problems. Sie sind wie Brüder, die sich wegen der Miete in die Haare kriegen. Und wenn du dich da einmischen und schlichten willst, vergiss es. Von Keith Richards stammt der Satz: Sie seien wie zwei extrem launische Brüder. Wenn es knallt, dann knallt's richtig. Aber die Gemüter beruhigten sich auch wieder. Mick Jagger sagte, Zitat, ich habe einen Bruder Chris und meine Beziehung zu ihm ist eine echte brüderliche Beziehung und völlig anders als die, die ich zu Keith habe. Zitat Ende. Doch diese Beziehung ist auch nicht ohne Konfliktstoff, denn beide sind Musiker und spielen einen ähnlichen Stil. Der jüngere Bruder ist nur in Insiderkreisen bekannt und spielt vornehmlich in Clubs und Kneipen. Der ältere Bruder ist ein Megastar und spielt nur in Stadien. Was beide verbindet, ist die gemeinsame Vorliebe für bluesorientierte Rockmusik, wobei der jüngere dem Blues näher ist als der ältere Bruder. Das Spielbein des letzteren tänzelt immer auch ein wenig in Richtung Mainstream. Obwohl sie musikalisch also gar nicht so weit voneinander entfernt sind, haben sie noch nie zuvor ein gemeinsames Stück aufgenommen, was ein Licht auf die tatsächliche Distanz zwischen den Brüdern wirft. Auf jeden Fall teilen sie den gleichen Nachnamen. Für sein Album Act of Faith konnte der jüngere Bruder Chris Jagger seinen großen Superstar-Bruder überreden, ein Duett mit ihm zu singen. Der Titel The DJ Blues ist eine Aufforderung an einen fiktiven Discjockey, mal wieder einen richtigen Good Time Blues aufzulegen.
Hey Mr. DJ, won't you play this track? We had enough of that jive and chat. Why don't you play some Good Time Blues? The sun's going down. Macca Tom Murphy would make me cry.
Yeah.
He played some Good Time Blues. Yeah. Elmore James, oh, Buddy Guy. Roosevelt Sox live a long, long time. He played some.
The DJ Blues aus dem Album Act of Faith von Chris Jagger ist das erste jemals aufgenommene Gesangsduett der ungleichen Brüder Chris und Mick Jagger. Beide sind die Sänger und Frontleute ihrer Bands. Chris Jagger ist dazu noch ein profunder Blues-Gitarrist. Chris Jaggers Band Atcher ist ein Quintett, genau wie die Megaband des Megastar-Bruders. Das sind dann auch schon die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Bands. Chris hat öfter Sorgen, wie er seine Bandmitglieder bezahlen kann bei den dürftigen Gagen, die in den Clubs und Kneipen gezahlt werden, in denen Chris Jaggers Band Atcher auftritt. Ob er seinen großen Bruder beneiden würde, ist Chris gefragt worden. Seine Antwort, doch, wenn ich einen Berg Geschirr abspülen, putzen oder den Garten machen muss, dann denke ich schon mal, das könnte mir gerne einer abnehmen. Aber das ist nun einmal mein Leben. Ich weiß nicht, wie es wäre, superreich zu sein. Ich weiß nur, dass Geld niemanden zu einem besseren Menschen macht. Beide Jagger-Brüder sind in einem wohlsituierten Elternhaus groß geworden. Chris sagte im gleichen Zeitungsinterview, sie hätten beide sehr davon profitiert, liebevolle Eltern gehabt zu haben. Und er fügte hinzu, eine glückliche Kindheit gibt einem ein sicheres Fundament und Selbstvertrauen. Dass Mick so erfolgreich wurde, hat auch damit zu tun. Stellt sich nur die Frage, wenn doch auch Chris eine glückliche Kindheit hatte, wie er sagt, warum ist dann nur aus dem großen Bruder ein erfolgreicher Musiker geworden und nicht aus ihm? Ja, Erfolg als Musiker habe er auch wohl haben wollen, sagte er, aber womöglich hatte sein großer Bruder mehr Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen. Im Verhältnis von jüngeren zu älteren Brüdern sprechen die Psychologen von einer Hase-und-Igel-Situation. Der Jüngere kann sich noch so viel anstrengen, der Ältere war immer schon da, hatte mehr Kraft, mehr Erfahrung, weiß und kann alles besser oder tut jedenfalls so, als ob, denn er ist schließlich der große Bruder. Als Chris Jagger sich mit 13, 14 Jahren für den Blues zu interessieren begann, da stand Mick schon mit einer Band auf der Bühne. Und wieder scheint sich auch hier zu beweisen, wenn ein jüngerer Bruder den gleichen Weg einschlägt wie sein älterer Bruder und sich in einer Konkurrenzsituation zu ihm begibt, dann spielt er oft nur die zweite Geige, auch wenn er im Spezialfeld des Bruders nicht nur mithalten kann, sondern vielleicht sogar noch über mehr Möglichkeiten verfügt. Der ältere Bruder ist in der Regel der Dominantere, so war es bei den Kinks, so war es bei den Dire Straits und so weiter und so ist es auch bei den Jaggers Und so ist es zumeist auch überall im wahren Leben. Der große Bruder Mick konnte sich neben den Stones immer auch Extravaganzen leisten. Er veröffentlichte 4 Soloalben, wirkte als Schauspieler in 8 Filmen mit und leistete sich auch noch eine zweite Supergruppe oder besser eine vermeintliche Supergruppe. In life, what's a treasure? Joy and the pleasure, it depends on how you measure. Everybody wanna live it up, yeah. Oh, yeah. In life, what's a treasure? Joy and pleasure, it's the simplest of things. It depends on what you measure, okay. Oh, yeah. You choose what you prefer. Some like it hot and some love the cold weather. Don't take the pressure on, man. Oh, no. Long life, up on my market, and happiness and everybody wants it, and more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. When the last ice ever, I will be dancing musically forever, and it never says never, no way, no way. Das Bandprojekt Super Heavy, das Mick Jagger 2011 gegründet hatte und das seine Plattenfirma als die neue Supergruppe hochzujubeln versuchte, blieb kommerziell gesehen weit hinter den Erwartungen zurück. Jagger hatte sich zusammengetan mit der Soul-Sängerin Joss Stone, dem Ex-Eurythmics-Macher Dave Stewart, dem Reggae-Star Damian Marley und dem indischen Filmmusik-Oscar-Preisträger A.R. Rahman. Der weltmusikalisch offene Ansatz von Super Heavy, verschiedene Genres miteinander zu verbinden, war bei weitem innovativer als der eher statische Rhythm and Blues Rock der Rolling Stones, der sich seit dem Album Exile on Main Street von 1972 kaum noch verändert hatte, fand allerdings nur wenig Interesse bei den typischen Rockfans. Die steinalten Songklassiker der Rolling Stones stehen indes nach wie vor hoch im Kurs und wurden auch wieder bei der aktuellen No-Filter-Tournee, die am 8. Juli in Warschau zu Ende ging, von insgesamt knapp 800.000 Konzertbesuchern begeistert gefeiert. 1965 sang Mick Jagger im Stones-Song Mother's Little Helper »What a drag it is getting old«. Ist das nicht eine beschissene Sache, alt zu werden? Ob er das heute auch noch genauso sieht? Schon seit einiger Zeit, so ließ er verlauten, arbeite er an Songs für ein neues Album der Rolling Stones und, auch wenn der noch immer wild mit den Armen fuchtelnde Altstar über die Bühnen der Welt tobt und deshalb von manchen Kritikern als Karikatur seiner selbst verspottet wird, ans Aufhören denkt Mick Jagger noch lange nicht. Warum sollte er auch? Das war's im Kramladen von und mit Volker Rebell zum 75. Geburtstag von Mick Jagger. Things are different.
So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, gets her through her busy day.